den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Die Deutschnationale Volkspartei war die große Gewinnerin der Reichstagswahlen des Jahres 1924. Es hatte 4,5% Zuwachs, verzeichnete sie in der ersten Runde im Mai. Ein weiteres Prozent auf dann insgesamt 20,5 schlug der Wähler im Dezember noch obendrauf. Im Ergebnis stand eine Reichsregierung unter der Führung von Kanzler Luther, in der sich neben dem Zentrum der Deutschen Volkspartei und der Bayerischen Volkspartei nun auch die DNVP wiederfand und unter den Druck gestellt sah, ihre teils schrillen Forderungen mit der harten politischen Realität in Einklang zu bringen. Der liberale Hamburger Anzeiger diagnostizierte in einem Kommentar vom 11. Juli eine eklatante Kluft zwischen deutschnationalem Anspruch und koalitionärer Wirklichkeit und stellt der DNVP für ihre Regierungspolitik ein fatales Zeugnis aus. Seine Argumente im Einzelnen kennt Rosa Loy.
Deutschnationale Götterdämmerung von Fabius. Wenn Misserfolge, und zwar selbstverschuldete, und wenn sachliche Bloßstellungen schlimmster Sorte eine Partei töten könnten, dann müsste es den Deutschnationalen heute sehr schlecht gehen. Ihre Unfähigkeit, Wahlversprechungen auch nur mit der Quote der Aufwertung, also mit 25% einzulösen, schreit schon als Verrat durch die Lande und den Lokalgrößen wird Angst und Bange angesichts der gummiartigen Anpassungsfähigkeit, die die Deutschnationale Reichstagsfraktion und ihre Minister, die Fraktion oft auf dem Wege der Teilung, halb und halb oder zu 70-30, in schwierigen Lagen bewiesen hat. Die gewissenloseste Wahlagitation, die Deutschland jemals erlebt hat, rächt sich ebenso wie die unwahrhaftige Einstellung dieser Partei zur Republik, nach deren Regierung sie verlangte, den Dolch im Gewande. Aber nicht einmal damit ist es etwas. Alle die großen politischen Forderungen, mit denen man Millionen von Wählern allmählich an sich zog, erweisen sich als Kulissenzauber und man ist froh, wenigstens den klingenden Lohn hoher Zölle zugunsten einer freilich recht dünnen Oberschicht als Regierungspartei sichern zu können. Nur ist eines dabei eine verfluchte Sache. Gleichzeitig muss auch Außenpolitik gemacht werden, da hat man nun jahrelang gegen die Verständigung mit dem Feinde gewettert, hat die demokratischen Träger dieser Politik als Landesverräter angeprangert, hat gegen den Eintritt in den Völkerbund, gegen den Pazifismus und die Schlappheit der republikanischen Gefühlsdusler gehetzt, stürmisch verlangt, dass endlich einmal Nein gesagt werde, wie es einem patriotischen und schwarz-weiß-roten Herzen allein geziemt. Und nun soll die Rechtsregierung, die man mühselig mit Hilfe der Stresemannschen Volkspartei zusammengeschoben hatte, soll unser Hindenburg, der Retter aller deutschen Edelstein, mit den Feinden verhandeln, sich am grünen Tisch wohl gar verständigen und entsetzlich womöglich einen Sicherheitspakt abschließen und in den Völkerbund zu Genf eintreten? Dabei soll gar nicht geleugnet werden, dass man den Einzelheiten dieser außen- und weltpolitisch weittragenden Verhandlungen sehr wohl allergrößte Vorsicht für notwendig halten kann. Wenn aber heute die Rechtspresse solche Einzelheiten als unüberwindliche Hindernisse zu frisieren sucht, anstatt sie den deutschen Interessen entsprechend umzugestalten, so steckt hinter all dem nichts anderes als die alte, grundsätzliche Einstellung, im nationalistischen Sinne Politik gegen die Verständigung zu machen und in der alten, unverantwortlich leichtsinnigen Art lieber eine neue Katastrophe zu riskieren, als zuzugeben, dass die Außenpolitik der Republik schon bislang auf dem richtigen Wege war. Wenn Herr Dr. Stresemann heute mit seinen Freunden zur Rechten, den Hergt, Graf Westarp und Schlange Schönigen, seine liebe Not hat, dann mag er sich, und das soll keine Schadenfreude sein, bei sich selbst und seinen eigenen Parteifreunden bedanken. Er braucht nur seine und seiner Freunde Reden bis in das Jahr 1923 nachzulesen, und er wird sich im stillen Kämmerlein reumütig gestehen müssen, dass das fachliche Umlernen zur Vernunft seitdem nicht überall im Kreise der schwarz-weiß-roten Parteien so rasch vollzogen worden ist, wie er es sich heute wünscht. Ja, man darf Zweifel hegen, ob dieses Umlernen jemals in ausreichendem Maße erfolgen wird. Denn die nationale Wahlagitation, die von beiden Volksparteien betrieben worden ist, war eben zu skrupellos und rechthaberisch, sodass die Durchführung realpolitischer Notwendigkeiten mit Millionen derart verhetzter Anhänger als parlamentarischer Rückhalt nicht gerade und ehrlich erfolgen kann. Die einfachste Lösung wäre somit die Ausschiffung der Deutschnationalen aus der Regierung. Herr Minister Schiele scheint ja doch mit dem Kabinett in den wichtigen Fragen der Außenpolitik nicht ganz einig zu sein. Aber es zeigt sich hier wieder, dass die Deutschnationalen nicht so leicht eine Machtposition, die sie innehaben, räumen. Offenbar ist ihr Ziel, zunächst die wirtschaftlich-finanziellen Regierungsvorlagen, insbesondere die Zollvorlage, durchzudrücken, um möglichst bald danach die schwierigen und undankbaren Aufgaben der Außenpolitik den anderen Parteien zu überlassen und selbst wieder die alte fröhliche Hatz gegen Republik und Demokratie zu beginnen. Diese Rechnung hat wohl nur ein Loch. Ich glaube nicht, dass sich anstelle des jetzigen Kabinetts eine Regierung finden lässt, die das Erbe des jetzigen Reichsministeriums übernimmt, auch hinsichtlich der Durchführung des jetzt im Entwurf vorliegenden Zolltarifs. Würden die Deutschnationalen aus dem Kabinett Luther ausscheiden und zur Opposition übergehen, dann wären Demokraten und wohl auch Sozialdemokraten zur Mehrheitsbildung nötig. Auch der taktischen Geschicklichkeit des jetzigen Reichskanzlers dürfte es nicht gelingen, eine Mehrheitsbildung à deux mains, auf gut Deutsch, wie es gerade trefft, herzustellen. Für die Durchführung der Agrar- und Industriezölle eine Mehrheit mit den lieben Deutschnationalen und für die Außenpolitik mit den republikanischen Parteien. Und so finden wir, wenn wir etwas tiefer in die Dinge hineinsehen, eine äußerst pikante Situation. Die Deutschnationalen würden, ohne in der Zollfrage einen Erfolg zu erzielen, nur mit großem Prestigeverlust das Kabinett Luther verlassen können und werden daher, soweit sie nicht nur reine Parteipolitik und agitatorische Klopffechterei betreiben wollen, diesen Schritt möglichst zu vermeiden suchen. Das Zentrum, das in der Zollfrage teilweise ähnliche Ziele verfolgt wie der gemäßigte Teil der Deutschnationalen, hat keine Ursache, den radikalen Flügel der Deutschnationalen zu unterstützen. Daraus erklärt sich zum Beispiel die Abstimmung des Zentrums zugunsten der Verschiebung der außenpolitischen Debatte, wie sie Luther wünschte. Dennoch kann man eines für unvermeidlich halten, dass nämlich eines Tages eine Klärung dieser inneren Unwahrhaftigkeiten erfolgen muss. Das alte Sprichwort »allzu scharf macht schartig« wird sich auf die Dauer auch hier bestätigen. Fassen wir zusammen. Man kann sich nicht ungestraft 20 oder 30 Mandate ergattern mit dem Schrei nach uferloser Aufwertung, um dann in der praktischen Parlamentsarbeit eine ach so bescheidene Quote zu flüstern. Man kann nicht jahrelang die schärfste Sprache gegen den Feind führen und dann eine Außenpolitik monatelang mitmachen und parlamentarisch stützen, die auf eine Verständigung mit dem Feind abzielt. Man kann nicht jahrelang die Wiedereinführung der schwarz-weiß-roten Flagge als wichtigstes politisches Ziel in Tausenden von Versammlungen verkünden, um dann durch den Minister Schiele erklären zu lassen, dass es Wichtigeres zu tun gäbe. Man kann nicht Wahl für Wahl mit pharisäerhafter Gebärde beteuern, dass es gelte, in Deutschland Zucht und Sitte im Kampfe gegen den Mammonismus wieder einzuführen, um dann als Regierungspartei den gewiss mammonistisch nicht ganz gleichgültigen Vorteil hoher Agrarzölle zu Nachteil der Konsumenten und Kleinbauern nachzujagen. Man kann das alles nicht, wie wir glauben, ungestraft. Die Herren haben sich selbst bloßgestellt und das Volk wird sie, trotz aller Gegenwehr, eines Tages in ihrer wahren Gestalt erkennen. Zuvor gibt es noch einen nicht uninteressanten Tag, den 11. August. Verfassungstag, Verfassungsfeier. Der deutschnationale Reichsinnenminister wird beweisen können, wie er die schwarz-rot-goldene Flagge ehrt und die Verfassung der Republik am 6. Jahrestages ihres Lebens als höchstes Gesetz feierlich erneut anerkennt. Oder glaubst du, lieber Leser, dass die deutschnationalen Halbgötter bis dahin in die seligen Gefilde unfruchtbarer Opposition übergesiedelt sind? Wenn sie es wären, dann wird ihnen dieses einst so siegreiche Feld alsbald ein magerer Acker dünken. Denn die Demaskierung als Regierungspartei bleibt ihnen unvergessen.
Ja, lasst sie doch nur an die Regierung und sie werden sie schon entzaubern. Auweia. und bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.